Wir wollen heute weiter über das Matthäus-Evangelium nachdenken, und zwar über einen Teil der Weihnachtsgeschichte. Das ist keine verspätete Weihnachtsbotschaft. Ich habe in der Vorbereitung festgestellt, dass es sehr vorteilhaft ist, über die Weihnachtsgeschichte mal nicht am Heiligabend zu predigen, gerade aus dem Matthäus-Evangelium. Das Evangelium von Matthäus, das war ja kein netter Weihnachtsgruß an das jüdische Volk, was da am 24. vielleicht in der Synagoge vorgelesen wurde, sondern das war eine recht zurechtweisende Botschaft. Das war Tacheles für die Pharisäer. Es ist eine ermahnende Botschaft gewesen. Und wenn man so einen Text dann zu Weihnachten predigt, dann möchte man nicht eine scharfe Ermahnung an alle Gäste richten. Und deswegen sage ich, es ist vorteilhaft, es mal nicht zu Weihnachten zu predigen. Viele Christen und auch Nichtchristen, sie kennen die Erzählung von den Weisen aus dem Morgenland. Und diesen Text wollen wir uns gleich zusammen durchlesen. Männer, die von weit her aus dem Morgenland angereist kommen, um den neugeborenen König zu ehren, ihn anzubeten. Und die Kirche hat diese Geschichte weiter ausgeschmückt. Sie haben diesen drei Leuten Namen gegeben und die zeigen Bildern von drei alten Männern mit Bärten, die auf Kamelen reiten und so. Damit malt man so eine Weihnachtsidylle, die auch in den Krippenspielen oft so dargestellt wird, wie die Weisen vor der Krippe niederknien. Das hat man so ein wenig dazu gedichtet. Die Bibel sagt nämlich nichts darüber, dass die drei Weisen in den Stall gekommen sind. Ja, das steht nämlich da, dass sie zu einem Haus kommen. Das heißt, Maria und Josef waren schon in einem Haus. Und es steht auch nicht da, dass es drei waren. Wir wissen nicht genau, wie viele es waren. Und vielleicht hat sich der eine oder andere gefragt, was hat es mit dieser etwas mystischen Geschichte auf sich? Warum schildert uns Matthäus diese Szene? Warum steht das überhaupt in der Bibel? Und wer eine Bibel hat, der darf das Matthäus-Evangelium gerne aufschlagen. Wir lesen diese Geschichte einmal zusammen und wir wollen dieser Geschichte heute mal ein wenig auf den Grund gehen. Matthäus Kapitel 2, die Verse 1 bis 12. Da lesen wir: Als Jesus in Bethlehem in Judäa geboren war in den Tagen des Königs Herodes, seht, Weise kamen vom Aufgang der Sonne nach Jerusalem, wobei sie sagten: Wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern beim Aufgehen gesehen und wir sind angekommen, um ihm zu huldigen. Als der König Herodes das hörte, wurde er bestürzt und ganz Jerusalem mit ihm. Und er versammelte alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes und erkundigte sich bei ihnen, wo der Gesalbte geboren werden sollte. Und sie sagten ihm: In Bethlehem in Judäa. Denn so ist es geschrieben durch den Propheten: Und du, Bethlehem, Land Juda, bist keineswegs die geringste unter den Führern Judas. Denn aus dir wird hervorkommen ein Führer, der mein Volk Israel Hirte sein wird. Daraufhin, indem er die Weisen heimlich zu sich rief, erkundigte sich Herodes genau von ihnen die Zeit, wann der Stern erschienen war. Und als er sie nach Bethlehem schickte, sagte er: Zieht hin und forscht mit Sorgfalt nach dem Kind. Sobald ihr es gefunden habt, berichtet mir, damit auch ich hinkomme und ihm huldige. Als sie den König gehört hatten, zogen sie los. Und da, der Stern, den sie beim Aufgehen gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er angekommen oben über dem Ort stehen blieb, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, freuten sie sich mit sehr großer Freude. Und als sie ins Haus eintraten, fanden sie das Kind mit Maria, seiner Mutter, und indem sie niederfielen, beteten sie es an. Und sie taten ihre Schätze auf und brachten ihm Gaben dar, Gold und Weihrauch und Myrrhe. Und weil sie im Traum eine Weisung erhalten hatten, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg zurück an ihren Ort. Matthäus schreibt ein Evangelium an Juden. Er beginnt im Kapitel 1 damit, dass er den Juden beweist, dass Jesus der Messias ist. Er tut das, indem er ihnen die Abstammung Jesu von Abraham und von David herleitet, weil es im Alten Testament so prophezeit gewesen ist. Das haben wir uns letzte Woche aus dem Geschlechtsregister angeschaut. Und nach dem Geschlechtsregister beschreibt Matthäus sehr detailliert die Geburt Jesu Christi. Und diesen letzten Abschnitt aus Kapitel 1 haben wir uns zu Heiligabend angeschaut. Und wir haben gesehen, dass Matthäus sehr viel Wert darauf legt, den Zeitpunkt der Zeugung zu beschreiben. Jesus wurde durch den Heiligen Geist im Leib von Maria gezeugt. Und Matthäus, er betont, dass Jesus gezeugt wurde, noch bevor Josef mit Maria zusammengekommen ist. Noch bevor sie zusammengezogen waren und intim gewesen sind. Es ist also dadurch offensichtlich, dass Jesus nicht durch Josef gezeugt wurde. Wir haben dann aus der jüdischen Hochzeitstradition gesehen, dass die Verlobung der beiden die Bezahlung des Brautpreises beinhaltete, wodurch die beiden offiziell oder rechtlich bereits Mann und Frau waren, so wie bei uns heute bei einer standesamtlichen Trauung. Das war bei den beiden also bereits geschehen. Sie waren rechtmäßige Eheleute, womit Jesus auch das rechtmäßige Kind der beiden war, also auch der rechtmäßige Sohn Josefs war, dem Recht nach. Und damit ist belegt, dass Jesus als rechtlicher Sohn Josefs auch der rechtliche Thronfolger Davids ist. Es wird in dem Kapitel 1 über Josef gesagt, dass er ein Sohn Davids ist und somit ist auch Jesus ein Sohn Davids, der wahrer Mensch ist, aber durch die Zeugung des Heiligen Geistes auch wahrer Gott ist. Er ist der Messias, der einmal wiederkommen wird, um die Königsherrschaft Davids anzutreten. Das möchte Matthäus im Kapitel 1 durch die Schilderung der Geburt Jesu beweisen oder belegen. Und nachdem Matthäus den Juden jetzt gezeigt hat, dass Jesus wirklich der verheißene Messias ist, kommt jetzt diese Erzählung von den Weisen aus dem Morgenland, die diesen neugeborenen Messias begrüßen. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, was möchte Matthäus seinen Lesern, also den Juden, mit dieser Erzählung sagen? Dieser Frage wollen wir jetzt einmal nachgehen. Und wir schauen uns jetzt in diesem Text einmal diese Personengruppen an, einmal den König Herodes, die Weisen und auch die Pharisäer. Ab Vers 1 haben wir gelesen, als Jesus in Bethlehem in Judäa geboren war in den Tagen des Königs Herodes, seht, Weise kamen vom Aufgang der Sonne nach Jerusalem, wobei sie sagten, wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern beim Aufgehen gesehen und wir sind gekommen, ihm zu huldigen. Diese Erzählung beginnt mit einer Zeitangabe in den Tagen des Königs Herodes, nachdem Jesus in Bethlehem in Judäa geboren war. Man schätzt, dass Jesus zu diesem Zeitpunkt schon etwa ein Jahr alt gewesen ist. Die Weisen, sie kommen, wie gesagt, nicht mehr zum Stall, sondern sie kommen in das Haus, wo Maria und Josef zu der Zeit lebten. Und der König Herodes, er war der Herrscher, der mit der jüdischen Religion und mit jüdischen Traditionen sehr gut vertraut gewesen ist. Und er hatte eine gute Beziehung zu den Juden, vor allem zu den Pharisäern und Sadduzäern. Das waren reiche Leute, die dem römischen Staat wohlgesonnen waren, und er zitiert sie zu ihnen und sie kommen und er erfragt von ihnen dann den Geburtsort Jesu. Herodes, er war ein sehr bauwütiger König. Er hat den Juden durch seine gute Beziehung oder um eine gute Beziehung zu ihnen zu haben, hat er den Juden den Tempel gebaut. Und wir lesen über diesen Tempel, dass 46 Jahre lang daran gebaut wurde. Herodes war ein Typ, der Spaß oder Gefallen am Bauen hatte. Er war auch unheimlich machtbesessen. Wenn es eine Person gab, die ihm in irgendeiner Weise den Thron streitig machte, dann wurde diese Person von ihm sofort umgebracht. Und Kaiser Augustus, er soll über ihn gesagt haben, dass es besser ist, eins seiner Schweine zu sein, als sein Sohn zu sein, weil du als Schwein bessere Überlebenschancen hast, als wenn du sein Sohn bist. Er hat nämlich seine eigenen Familienangehörige teilweise umgebracht. Und wenn wir das zweite Kapitel weiterlesen, dann sehen wir, wie Herodes alle männlichen Babys in Bethlehem umbringen lässt. Weil der neugeborene König, von dem die Weisen ihm gesagt haben, er kann ihn nicht auffinden und deswegen lässt er alle Kinder aus diesem Ort vernichten. Ein unheimlich grausamer Mann, der nur wegen seiner Machtbesessenheit, weil er Angst hat, dass da jetzt ein König heranwächst, der ihm irgendwie den Thron streitig machen könnte, aus diesem Grund lässt er alle Babys umbringen. Und dann lesen wir weiter, das lesen wir dann in Vers 3, als der König Herodes das hörte, wurde er bestürzt und ganz Jerusalem mit ihm. Das war seine Reaktion auf diese Information von den Weisen. Herodes und ganz Jerusalem erschrak. Da war also jemand, der ihm das Königtum streitig machen konnte und sein Nachfragen und sein Bemühen darum zu wissen, wo dieser König ist, es diente nur der Absicht, dieses Kind umzubringen. So viel erstmal zu dem König Herodes. Schauen wir uns jetzt mal die Weisen an. Das Wort, was hier in dem Text mit Weisen übersetzt wird, das wird in anderen Übersetzungen auch mit Magier übersetzt. Und Magier, das bezeichnete damals die babylonischen Priester oder Gelehrten, die sich im alten Orient sehr intensiv mit Sterndeutung beschäftigten. Auch das Morgenland oder das Land des Aufgehens, wie es hier genannt wird, das wird so genannt, weil die Babylonier aus dem Osten kamen und im Osten geht die Sonne auf. Und es ist somit ein Hinweis auf Babylon. Und es stellt sich jetzt die Frage, wie kommen diese Männer dazu, nach Bethlehem zu kommen, um diesen König anzubeten? Es gibt einen Text im Alten Testament, in dem Bileam, das Volk Israel, er sollte es eigentlich verfluchen, aber am Ende segnet Bileam das Volk Israel. Und in diesem Text spricht Bileam von einem Stern, der auf den Herrscher der Juden hinweist. Und wir lesen das in 4. Mose, Kapitel 24, Vers 15. Ich lese uns das mal vor. 4. Mose 24, ab Vers 15. Und er begann seinen Spruch und sprach, so spricht Bileam, der Sohn Beors, und so spricht der Mann, dessen Auge geöffnet ist. So spricht der, welcher die Worte Gottes hört und der die Erkenntnis des Höchsten hat, der ein Gesicht des Allermächtigsten sieht, der niederfällt, aber dessen Auge enthüllt ist. Ich sehe ihn, aber noch nicht jetzt. Ich schaue ihn, aber noch nicht in der Nähe. Ein Stern tritt hervor aus Jakob und ein Zepter erhebt sich aus Israel. Es wird die Schläfen Moabs zerschmettern und alle Söhne Seths zertrümmern. Edom wird sein Besitz und Seir zum Eigentum seiner Feinde werden. Israel aber wird Mächtiges tun. Von Jakob wird ausgehen, der herrschen wird, und er wird umbringen, was von der Stadt übrig ist. Dieser Text ist der einzige Hinweis in der Bibel auf einen Stern, der mit einem Herrscher in Verbindung gebracht wird. Und jetzt kann man sich die Frage stellen, ja, woher wussten denn diese Weisen das? Die Weisen müssen es aus diesem Text aus 4. Mose gekannt haben. Als das Volk Israel in die Gefangenschaft nach Babylon gebracht wurde, dann werden auch die fünf Bücher Mose ihren Weg nach Babylon gefunden haben. Und wir wissen, aus der Geschichte Daniels, dass Daniel in sehr hohem Anwesen war beim König Nebukadnezar und dass der König Nebukadnezar von Babel gläubig geworden ist durch den Dienst Daniels und er hat in seinem ganzen Reich geboten, niemand anders zu verehren als den Gott Daniels. Das heißt, es wurde auf Anweisung des Königs damals im ganzen Land Babylon Gott verehrt. Und in diesem Zuge müssen auch die fünf Bücher Mose ihren Einfluss gehabt haben in Babel. Und es wird unter den Weisen damals, denke ich, dadurch bekannt geworden sein, diese Bücher. Und diese Babylonier, diese Magier, die ja sehr viel in die Sterndeutung hineininterpretiert haben, ihnen ist dann diese Stelle aufgefallen. Wikipedia sagt zu der Religion der Babylonier damals Folgendes. Die Chaldäer verstanden sich unter anderem auf Kalenderrechnung und pflegten eine astronomische Symbolsprache zur Darstellung komplexer Zusammenhänge. Im Einflussbereich Babylons hatten sie auch eine religiöse Funktion, vor allem weil man die Planetenbahnen mit ihren unerklärlichen Schleifenbewegungen als Willensäußerungen von Gottheiten deutete, die es zu ergründen galt. Das war so das Denken der Babylonier. Und wenn diese Babylonier mit so einer Einstellung jetzt so eine Aussage aus dem vierten Buch Mose gelesen haben, dann wird das ihr Interesse geweckt haben und sie werden sehr genau auf solche Sterne dann geachtet haben. Sie deuten also Sternenbewegungen auf diese mystische Weise. Sie sehen dann den Stern im Morgenland, den sie dann mit der Geburt dieses Herrschers in Verbindung bringen. Und sie sind von der Deutung so überzeugt, dass sie sich dazu entschließen, diese Reise von Babylon nach Jerusalem auf sich zu nehmen, eine Strecke von ungefähr 800 Kilometern, vielleicht zu Fuß, vielleicht auf Kamelen, wir wissen es nicht. Diese Reise muss auf jeden Fall mehrere Wochen gedauert haben. Der Text sagt uns nicht, dass der Stern den ganzen Weg vor ihnen hergelaufen ist oder hergegangen ist, sondern wir sehen hier im Vers 2, dass die Weisen, als sie in Jerusalem angekommen sind, sagen, wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen. Das sagen sie zu Herodes. Und dann lesen wir weiter im Vers 10. Als sie nun den Stern sahen, wurden sie sehr hoch erfreut. Ja, was war der Grund ihrer Freude? Sie haben den Stern da gesehen, im Morgenland. Sie haben das als einen Hinweis auf den jüdischen Herrscher gedeutet. Sie haben sich auf den Weg gemacht, sind dahin gekommen, kommen zu König Herodes. Herodes ruft die Pharisäer und Schriftgelehrten, die sagen in Bethlehem, sie machen sich auf den Weg nach Bethlehem und da erscheint ihnen dieser Stern wieder und sie freuen sich mit sehr großer Freude, weil die Erscheinung dieses Sterns da in Bethlehem ihnen vermittelt, wir sind hier richtig, wir sind auf dem richtigen Weg und da ist wieder dieser Stern, den wir in Babel gesehen haben und der führt uns jetzt zu dem neugeborenen König. Darüber sind sie sehr erfreut. Es gibt verschiedene Theorien über diesen Stern. Die Planeten, die wir so beobachten können, die bewegen sich ja in ganz geregelten Umlaufbahnen. Und man kann mit Hilfe eines Planetariums, kann man diese ganzen Sternenbewegungen, die sich immer regelmäßig bewegen, die kann man quasi zurückdrehen oder man kann ihre Bewegungen zurückrechnen und man kann die Sternenkonstellation von vor 2000 Jahren berechnen. Das kann man heute machen. Und das habe ich damals so noch im Religionsunterricht gelernt, dass wenn man diese Berechnung macht, dann kommt man auf eine ganz besondere Sternenkonstellation, die vor 2000 Jahren wohl da gewesen sein soll. Und man meint, dass diese Astronomen diese besondere Sternenkonstellation als den Stern dann gedeutet haben. Aber spätestens, wenn wir hier im Vers 9 lesen, Den Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er ankam und über dem Ort stillstand, wo das Kind war. Also spätestens hier muss ich sagen, dass ich nicht glaube, dass das ein ganz natürlicher Stern gewesen ist. Es muss eine übernatürliche Erscheinung Gottes gewesen sein. Sie sehen ihn erst in Babylon, dann sehen sie ihn nicht mehr, dann sehen sie ihn wieder in Bethlehem und dann führt der Stern sie von Jerusalem nach Bethlehem. Das ist eine Distanz von ungefähr 8 Kilometern, wie von hier bis zur Innenstadt vielleicht. Und dann steht dieser Stern auf einmal still. Ja, also diese Beschreibung von diesem Stern, ich persönlich schließe daraus, dass es eine übernatürliche Entscheidung Gottes gewesen ist. Aber wie auch immer jetzt die Theorie zu diesem Stern aussieht, dieser Text macht klar, dass Gott auf übernatürliche Art und Weise diese heidnischen Magier zu seinem Sohn Jesus Christus führt, um ihn anzubeten. Diese Männer, sie nehmen eine 800 Kilometer lange Reise auf sich, um was zu tun? Um den Messias anzubeten. Um vor dem König der Juden niederzufallen, ihn anzubeten, ihm Gaben dazu bringen und sich dann wieder auf den Heimweg zu machen. Und da fragt man sich, nur dafür? Wofür das? Im Vers 12 lesen wir, dass Gott die Weisen dann in einem Traum dazu anweist, wieder zurückzukehren, und zwar nicht zu Herodes, sondern auf einem anderen Weg. Und allein schon die Tatsache, dass Gott sich den Heiden hier im Traum offenbart, das ist für die Juden ein sehr besonderes Detail gewesen. Wir müssen bedenken, das Matthäus-Evangelium, es ist an Juden gerichtet und es spricht in eine Zeit hinein, in der das Volk Israel keine Offenbarungen mehr hatte. Es war 400 Jahre zwischen Altem Testament und dem Neuen Testament, war quasi Funkstille. Es gab keine Erscheinungen, keine Träume, keine Engel, gar nichts. Und auf einmal tritt so etwas wieder auf, der Engel erscheint Maria, Zacharias, Josef und Matthäus schreibt an Heiden und er betont ihnen bewusst, dass Gott sich Heiden offenbart. Gott führt diese heidnischen Magier also auf übernatürliche Weise zum König der Juden für diesen einen Moment der Anbetung und führt sie auch wieder zurück. Wofür das Ganze? Matthäus schreibt an Juden und was möchte er ihnen mit dieser Erzählung sagen? Schauen wir uns einmal die Reaktion des jüdischen Volkes an. Wir lesen dazu erst im Vers 3, dass König Herodes erschrak und ganz Jerusalem mit ihm. Dann werden die jüdischen Schriftgelehrten von Herodes zusammengerufen und er erfragt von ihnen den Geburtsort des Messias und sie sagen das sofort. Sie kennen das Gesetz quasi auswendig und sie sagen im Vers 5, und sie sagten ihm, in Bethlehem in Judäa, denn so ist es geschrieben durch den Propheten. Und dann folgt hier das Zitat, was sie auswendig können. Und du, Bethlehem, Land Juda, bist keineswegs die geringste unter den Führern Judas, denn aus dir wird hervorkommen ein Führer, der mein Volk Israel Hirte sein wird. Das ist ein Zitat aus Micha 5, Vers 1. Die Schriftgelehrten, sie liefern also hier die Antwort für die Weisen. Sie haben eine 800 Kilometer Strecke auf sich genommen und sie folgen jetzt diesem Zitat der Propheten und sie gehen nach Bethlehem. Die Schriftgelehrten, sie liefern auch die Antwort für Herodes. Auch Herodes nimmt diese Verheißung sehr ernst. Auf dieser Verheißung hin lässt er alle Kinder, alle Babys, alle männlichen Babys in Bethlehem töten. Aber was lesen wir hier von den Schriftgelehrten? Was machen sie? Was macht die jüdische Elite, die jahrelang auf den Messias gewartet hat? Wir lesen gar nichts. Wir lesen von keiner Reaktion. Diese Gelehrten, sie kennen so viele Verheißungen aus dem Alten Testament auswendig, aber sie gehen nicht mit den Weisen mit nach Bethlehem. Und um deutlich zu machen, welche Absicht Matthäus mit dieser Erzählung verfolgt, möchte ich einmal einen kurzen Vergleich anstellen. Ich möchte euch das Matthäus-Evangelium in diesem Punkt einmal mit dem Lukas-Evangelium vergleichen. Lukas, er schreibt ja sein Evangelium an Theophilus, der ein Grieche gewesen ist und wahrscheinlich zur höheren Schicht der Gesellschaft gehörte. Und Lukas, er schreibt sein Evangelium als Historiker, also er geht allen geschichtlichen Details genau nach. Und ich möchte euch ein paar Stellen zeigen, wie Lukas über die Reaktion innerhalb des Volkes auf die Geburt des Messias beschreibt. Wir lesen in Lukas 1, Vers 46, und Maria sprach, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter, dass er angesehen hat die Niedrigkeit seiner Magd, denn siehe, von nun an werden mich glücklich preisen alle Geschlechter. Lukas 2, ab Vers 20, und die Hirten kehrten wieder um und priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt worden war. Dann in Lukas 2, Vers 27 lesen wir von Simeon, und er kam auf Antrieb des Geistes in den Tempel, und als die Eltern das Kind Jesus hineinbrachten, um für ihn zu tun, was der Brauch des Gesetzes verlangte, dann nahm er es auf seine Arme, lobte Gott und sprach, nun, Herr, lässt du deinen Knecht in Frieden nach deinem Wort, denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht zur Offenbarung für die Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israel. Dann Lukas 2, Vers 36, da war auch Hannah, eine Prophetin, die Tochter Phanuels aus dem Stamm Asser, die war hochbetagt und hatte nach ihrer Jungfrauenschaft mit ihrem Mann 7 Jahre gelebt. Und sie war eine Witwe von etwa 84 Jahren, die wich nicht vom Tempel, sondern diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Auch diese trat zu derselben Stunde hinzu und pries den Herrn und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung warteten in Israel. Wenn wir diese Reaktionen auf den Messias so nebeneinander stellen, dann fällt uns auf, dass die Reaktion all dieser Personen, sie ist Anbetung und Preis und Freude gewesen. Das war die Reaktion dieser Personen im Lukas-Evangelium auf die Geburt des Messias hin. Sie priesen und lobten Gott für den gesamten Messias. Und was diese Personen noch gemeinsam haben, ist, dass sie aller Wahrscheinlichkeit nach alles Juden gewesen sind. Maria, Simeon, Hanna, die Hirten sehr wahrscheinlich auch. Und wenn wir das Matthäus-Evangelium lesen und uns die Schilderung von der Geburt Jesu anschauen, dann fällt auf, dass all diese Details, die Lukas erwähnt, die erwähnt Matthäus nicht. Wir lesen im Matthäus-Evangelium nichts von Simeon, von Hanna, von Hirten, von Engeln, die gekommen sind, sondern die einzige Personengruppe, die auf die Geburt des Messias reagiert, sind im Matthäus-Evangelium die Weisen. Und das stellt Matthäus bewusst dar. Es ist nicht so, dass er um die anderen Dinge nicht weiß, aber er zeigt den Juden bewusst nur die Anbetung der Heiden, die den Messias anbeten. Das Volk Israel als Nation und insbesondere die religiösen Führer, sie haben Jesus Christus abgelehnt. Sie haben ihn gekreuzigt, sie haben ihm nicht geglaubt. Und Matthäus errichtet sich mit seinem Evangelium an diese selbstgerechten Juden, die die Heiden verachtet haben. Und er zeigt ihnen im Kapitel 1, dass dieses Kind, welches da geboren ist, das ist wirklich ihr Messias. Er beweist ihnen das durch das Geschlechtsregister und durch die Schilderung der Geburt Jesu. Und sie wissen es, sie haben selber aus dem Propheten Micha zitiert, dass er dort geboren werden soll. Und dann zeigt Matthäus den jüdischen Führern diese heidnischen Sterndeuter, diese Magier aus Babel, die die Verheißung aus ihrem Gesetz ernst nehmen, nach Bethlehem gehen und dem König die gebührende Ehrerbietung und Anbetung zu bringen. Aber wie gesagt, von der Seite der jüdischen Elite lesen wir keine Reaktion. Das Volk Israel war als Nachkomme Abrahams das auserwählte Volk Gottes. Er offenbarte sich im Alten Testament ihnen durch Propheten, durch das Gesetz und letztendlich durch den Messias, der in ihre Nation, in den Stamm Juda hinein geboren wurde. Und wegen dieser bevorzugten Stellung hat sich dieses jüdische Volk überhoben und sie haben die Heiden verachtet. Es waren für sie unreine Menschen. Und Gott wählt bewusst diese heidnischen Priester, die in den Augen der Juden verachtet waren, die dazu noch aus dem Land kommen, in dem sie 70 Jahre lang gefangen gehalten wurden. Er offenbart sich ihnen durch den Stern, er sendet sie in das Land Israel, um seinem Volk zu zeigen, was er eigentlich von ihnen erwartet hat. Und das war eine sehr demütigende Botschaft an das Volk Israels. Herodes nimmt diese Aussage aus dem Propheten Micha so ernst, dass er sehr viele Jungen umbringen lässt. Die Weisen nehmen eine so lange Reise auf sich, um den König anzubeten. Und genauso wie Matthäus schon im Geschlechtsregister die Heiden gezeigt hat, die Huren gezeigt hat, die in diesem Geschlechtsregister enthalten sind, so zeigt Matthäus auch hier den Juden bewusst diese heidnischen Sterndeuter. Die Botschaft, die Matthäus also mit dieser Erzählung an die Juden richtet, ist so eine anklagende Frage, die lautet: Dein König kommt zu dir, wo ist deine Anbetung? Die Heiden aus dem Land deiner Gefangenschaft, sie betreiben so einen Aufwand, sie nehmen so eine lange Reise auf sich, um deinen König anzubeten. Und du? Wo bist du? Matthäus erstellt in seinem Evangelium den Glauben der Heiden immer den Glauben der Israeliten gegenüber. Wir haben das letzte Mal zum Beispiel den römischen Hauptmann gesehen, über den Jesus sagt: Wahrlich, ich sage euch, einen solchen Glauben habe ich in Israel nicht gesehen. Im Verlauf des Evangeliums zeigt Matthäus den Juden immer wieder diese Vorbilder der Heiden, zum Beispiel auch bei der Königin aus Saba, die von den Enden der Erde kam, um die Weisheit Salomos zu hören. Und Matthäus sagt: Siehe, hier ist jemand, der ist größer als Salomo. Und diese Königin aus Saba, sie wird aufstehen im Gericht und dieses ehebrecherische Geschlecht verurteilen, sagt Jesus. Also Matthäus, er zitiert bewusst, er zeigt den Juden bewusst die Heiden, die ihren Messias anbeten, die ihm Glauben schenken, um sie zu demütigen, um sie zu beschämen. Matthäus, er beschämt damit diese selbstgerechten Pharisäer, indem er ihnen das Beispiel der Heiden zeigt, die sie verachtet haben. Er zeigt ihnen das Verhalten der Heiden, womit sie den Israeliten zum Vorbild waren. Und genau so gibt es auch in unserem Leben, in unserem Kontext manchmal Menschen, die wir verachten, weil sie anders ticken, weil sie anders denken, weil sie andere Überzeugungen haben, weil sie aus einer anderen Gemeinde kommen oder aus einer anderen Denomination vielleicht. Aber Gott gebraucht manchmal genau diese Menschen, die wir verachten, um uns zu demütigen, indem Gott uns zeigt, wie vorbildlich diese Menschen vielleicht in einem Bereich sind, wo wir uns eine große Scheibe von abschneiden können. Vielleicht sind es Menschen, die nicht die Erkenntnis besitzen wie du und du verachtest sie deswegen. Aber wenn du ihren Wandel siehst, dann zeigt dir Gott etwas, was du noch nie geschafft hast. Diese heidnischen Weisen, sie waren für dieses gesetzliche Israel ein Vorbild darin, wie sie den Messias angebetet haben. Vielleicht gibt es Christen, die du kennst, die dir ein Vorbild sind darin, dass Gott angebetet werden soll. Und du verachtest solche Menschen. Ist jetzt vielleicht eine etwas gewagte Anwendung, aber ich spreche gerade von Menschen wie zum Beispiel den Charismaten, die viele vielleicht verachten, ja, die mit lauter Musik und Hände hochheben und so. Du denkst dir über diese Leute vielleicht, die haben die Bibel nicht richtig verstanden, was auch sein kann. Und du verachtest vielleicht ihre emotionale Art der Anbetung. Aber weißt du, Anbetung, das ist ein Gebot Gottes. Die Psalmen sind voll davon. Und wenn du Gott nicht gebührend anbetest, wenn du ihn vielleicht gar nicht anbetest, dann wird Gott dir einmal oder dann kann Gott dir einmal diese Geschwister zeigen, die du verachtest. Und er kann dir sagen, die waren meinem Gebot gehorsam und sie haben mich angebetet. Du hast mich gar nicht angebetet. Ich will damit jetzt nicht sagen, dass die Art und Weise, wie in charismatischen Gemeinden angebetet wird, richtig ist, und ich will damit auch nicht ihrer Theologie zustimmen oder sagen, dass wir jetzt hier die Musik aufdrehen müssen und was nicht alles machen müssen. Bitte nicht falsch verstehen. Die Weisen aus dem Morgenland, sie haben mit Sicherheit nicht an alle Gesetze gehalten, die die Juden gehalten haben. Aber trotzdem zeigt Gott den Juden dieses Vorbild der Heiden, der Babylonier, die sie verachtet haben. Und er demütigt sie damit. Ein anderes Beispiel. Viele von uns kommen aus einem russlanddeutschen Kontext oder aus einem Kontext der Mennoniten und sind vielleicht auch aus solchen Gemeinden einmal raus hier in unsere Gemeinde. Vielleicht sind viele Familienangehörige noch dort in diesen Gemeinden. Und vielleicht schauen einige von uns verachtend auf solche Geschwister, auf Menschen, und man denkt jetzt irgendwie etwas besser zu wissen, eines Besseren belehrt worden zu sein. Aber ich möchte dir sagen, dass es auch in diesen Kreisen sehr vorbildliche Christen gibt, von denen du dir eine dicke Scheibe abschneiden kannst. Sie sind sehr vorbildlich in ihrer Gastfreundschaft, sie sind sehr freigebig, sie sind sehr fleißig, sie zeigen eine sehr hohe Verbindlichkeit zur Gemeinde, viele von ihnen lassen keinen einzigen Gottesdienst aus. Das sind Dinge, die sehr vorbildlich sind. Das mögen einige aus gesetzlichen Motiven tun, aber es gibt viele Leute in diesen Kreisen, für die das wirklich ein Ausdruck der Liebe zu ihrem Herrn ist. Und wir sollten uns dafür hüten, solche Menschen zu verachten, weil sie sich vielleicht anders anziehen oder so. Wenn du also glaubst, etwas Besseres zu sein als die, dann kann Gott dir genauso wie den Juden damals diese Menschen, die du verachtest, zu einem Vorbild setzen, um dich damit zu demütigen. Und wenn Gott das mit dir macht, dann wirst du mit Hut so klein sein. Das sind jetzt zwei Anwendungen, mit denen ich vom Prinzip her zeigen möchte, was Matthäus hier mit den Juden gemacht hat. Er nutzt das Beispiel der Heiden, er nutzt Menschen, die in ihren Augen verachtet sind, um sie ihnen als Vorbild darzustellen, um sie damit zu beschämen, zu demütigen und sie von ihrer selbstgerechten Haltung zu überführen. Das ist die Absicht von Matthäus mit diesem Text. Und jetzt frag dich mal bitte, gibt es Menschen in deinem Kontext, in deinem Leben, die du vielleicht verachtest, zu Unrecht verachtest? Vielleicht gibt es Dinge, in denen sie nicht richtig liegen, aber trotzdem sind sie dir in vielen anderen Hinsichten ein sehr großes Vorbild. Hüte dich davor, dich in deinem Denken über sie zu erheben. Damit ist dieser Text eine Warnung an uns, andere Christen zu verachten, die vielleicht aus einer anderen Kultur oder Denomination kommen. Amen.